Wie lange hat die Bergpredigt eigentlich gedauert, habe ich mich gefragt. Damals. Nicht heute. Heute wird sie sicherlich nicht so lang wie damals. Vielleicht eine Stunde, vielleicht ein bisschen mehr. Wenn man sie so in einem durchliest, wie lange brauchst du dafür? Kannst du ja mal messen. Ohne Frage waren das historische Momente. Es waren Hunderte von Menschen versammelt aus allen umliegenden Gegenden und aus unterschiedlichsten Hintergründen. Sie hatten Jesus erlebt, wie er geheilt hatte, wie er gelehrt hatte und waren ihm gefolgt bis an diesen Berg, bis in diesen Moment. Und alle hatten nun diese Predigt gehört, die so verheißungsvoll begann. Glückselig seid ihr Armen, ihr Trauernden, ihr Barmherzigen, ihr Sanftmütigen, ihr, die dürstet nach Gerechtigkeit. Jesus hatte sie alle umarmt mit seinen Worten, sie getröstet und ihnen Hoffnung gegeben. Dann sprach er zu seinen jüdischen Zuhörern. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten, lebt eure Bestimmung, dieser Welt zu zeigen, wie Gott ist, heilig und gnädig und liebevoll. Und dann legte er einige ihrer Gebote aus. Er lockerte sie nicht, er verschärfte sogar den Anspruch der Worte Gottes. Euch ist gesagt, so sprach er, euch ist gesagt, das kennt ihr, ich aber sage euch. Und er zeigte ihnen die Idee hinter diesen Geboten. Er ging ins Detail. Wie ist es mit deinen Gedanken über andere? Wie gehst du mit deinen Feinden um? Machst du dir Sorgen oder vertraust du mir wirklich? Kannst du vergeben? Worin investierst du dich? Einen Lebensbereich nach dem anderen beleuchtete er mit dem Ziel, dass die Menschen verstünden, was ein gerechtes Leben ist. Es ging immer wieder um Gerechtigkeit. Diese Art zu leben, wie Gott es sich mal gedacht hatte, sodass Beziehungen gelingen und jeder zum Leben das hat, was er braucht. So eine jüdische Formulierung für das Wort Gerechtigkeit. Dass jeder das hat zum Leben, was er braucht. Bis heute fasziniert uns dieser Anspruch ans Leben, nicht wahr? Bis heute ist die Bergpredigt die Agenda für ein gutes Leben. Bis heute ruft sie tief in uns eine Sehnsucht hervor nach dieser Lebensart, die uns andererseits so seltsam verschlossen ist. Nun hatten seine Zuhörer das alles gehört. Er hatte auch ihre Sehnsucht geweckt. Er hatte ihnen ein Leben vor Augen gemalt, das jeder gerne leben würde, jeder von ihnen. In dem Menschen gut miteinander umgehen, aufeinander Acht geben, füreinander da sind. Ein Leben, in dem man erfüllt ist von Liebe aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei, wie Paulus es später beschreibt im 1. Timotheus 4. Ein Leben, das verbunden ist mit etwas Größerem, nämlich der Verwirklichung von Gottes Plan für diese Welt. Das Gesetz und die Propheten der jüdischen Menschen hatte das schon immer beschrieben. Und jetzt war da dieser Mann auf diesem Berg und seine Worte von einem Leben, das wie eine glänzende Stadt vor ihnen lag. Und es war dieser kurze nächste Satz, der den Traum dieses neuen Lebens mit der Wirklichkeit der Zuhörer in eine spannende Beziehung setzte. Geht hinein durch die enge Pforte. Geht hinein. Ihr seid noch nicht automatisch drin. Diese ganze Predigt, diese Kathedrale des Lebens stand vor ihnen und Jesus machte unmissverständlich deutlich, dass diese neue Art zu leben. Nicht einfach so in sie hineinflutschen würde, nur weil er das so schön beschrieben hatte und weil sie so genau zugehört hatten. Denn Jesus respektiert und liebt uns so sehr, dass er jedem die Möglichkeit gibt, selbst zu entscheiden, ob er dieses verheißungsvolle Leben leben will oder nicht. Darum fordert er auf, geh hinein. Nun wäre das ja alles nur eine Geschmacksfrage in Sachen Lebensstil, nach dem Motto, mach das ruhig, wenn es dir gut tut, wenn du dich dabei gut fühlst. Aber gleich darauf beschreibt Jesus, was uns mit der jeweiligen Entscheidung erwartet. Ich nehme hier mal die Elberfelder Übersetzung. Die ist ein bisschen genauer am Urtext, ein bisschen holpriger zu lesen, aber wir merken, hier sind einige Worte, die entscheidend sind. Da heißt es, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Es geht um Leben oder Verderben. Am Fuße dieses Berges, am Ende dieser Predigt. Diese Wahl war den jüdischen Zuhörern bekannt. Sie hatten in ihrer Geschichte einige Male Momente gehabt, wo Gott das Volk an diesen Punkt der Entscheidung geführt hatte. Einmal standen sie auf einem Berg und riefen aus, dieser Berg steht für das Leben, dieser Berg steht für den Tod. Wählt, trefft eine Entscheidung. Wie wollt ihr leben? Ich lege euch beides hin. Ihr dürft entscheiden. Wollt ihr das? Oder wollt ihr das? Es geht um Leben oder Verderben. Leben ist hier wörtlich Zoe, ein schönes griechisches Wort und ein schöner Name. Ein Leben, was in sich stimmt, bedeutet das. Ein Leben, was in sich stimmt, das in Geist und Seele und Leib erfüllt ist von Gottes guter Idee von Leben. Das höchste gesegnet sein. Und Verderben? Das meint wörtlich Verschwendung, Verlust. Es meint im Neuen Testament oft diesen Zustand nach dem Tod, an dem nichts mehr zu ändern ist. Wenn klar wird, dass es nicht geworden ist, was es hätte werden können. Um dieses Wort zu verstehen, ein kurzer Rückblick in die Situation, in eine Situation in Jesu Leben. In seiner Situation sogar einen Vorausblick. Kurz vor seinem Tod, bald feiern wir Ostern, also diese Situation ungefähr ein paar Tage wahrscheinlich vor seiner Kreuzigung. Jesus lag kurz vor seinem Tod mal zu Tisch und eine Frau kam mit einem Fläschchen unfassbar teurem, duftenden Salböl. Und sie zerbrach es war so ein dünnes Glas, was man damals hatte, und sie zerbrach den Flaschenhals. Und goss dieses duftende, teure Öl komplett über Jesu Kopf. Das hat man damals so gemacht als Zeichen der Wertschätzung, der Ehrerbietung und der Haarpflege. Haaröl. Sie goss es einfach komplett über Jesu Kopf. Verschwendung, riefen die Jünger. Verschwendung. Hier ist genau dieses Wort gebraucht. So viel Gutes, Duftendes, Wohltuendes, Schönes war in diesem Fläschchen und nun war alles auf einmal unwiederbringlich komplett vergossen. Was hätte man damit nicht alles Gutes machen können? Sie überlegten, sie sagten, wir hätten es verkaufen können und das Geld den Armen geben können. Und Jesus erklärte in diesem Moment, für diesen Fall, dass die Entscheidung der Frau keine Verschwendung gewesen ist. Sondern angemessen. Sie hat ihn gesalbt für sein Begräbnis im Vorhinein. Aber dieses Wort Verschwendung verstehen wir. Verschwendung, so viel Gutes, einfach ausgegossen. Was hätte nicht geschehen können dadurch? Was hätte nicht bewirkt werden können dadurch? Hier in dieser Situation sagt er, falls du dich entscheidest, am Fuße dieses Berges nicht diese Lebensart, die ich gerade beschrieben habe, in diese Lebensart hineinzugehen, wird dein Lebensfläschchen letztlich zerbrechen. Und alles, was an Gutem und Duftendem und Wohltuendem in dir schlummert, wird verschwendet sein. Ohne meine Hilfe wird dein wertvolles Leben verloren gehen. Warum kann Jesus das sagen? Woher will er wissen, dass ich mich nicht auch bemühen kann? Dass ich das nicht auch ganz gut hinkriege mit diesem Leben? Ein gutes Leben zu führen und ehrlich und freundlich und so weiter zu leben. Kann man nicht die Bergpredigt aus eigener Kraft irgendwie umsetzen? Naja. Also die Juden hatten schon mit den normalen Gesetzen ihre Schwierigkeiten und Jesus hat sie nochmal ein Stück verschärft. Ich habe da so meine Zweifel, ob man die Bergpredigt aus eigener Kraft leben kann. Warum kann Jesus also sagen, dass wir es nicht schaffen? Dass wir ihn brauchen dafür? Nur weil der Zustand dieser Welt und unser Miteinander als Menschen ihm bekannt ist, wie keinem anderen. Denn durch ihn wurde diese Welt ja geschaffen. Er weiß, wie das alles gedacht war. Er weiß, wie Beziehungen funktionieren und wie sie nicht funktionieren. Er sieht auch, wo sich diese ganze Sache hin entwickelt und da hat er keine gute Prognose. Dieses Gefühl, wenn die Zahlen steigen. Er sieht, dass die Welt ohne ihn und sein Wort dem Verderben, der Verschwendung, dem Verlust entgegengeht. Und da werden wir in ganzer Breite mitgespült, wenn wir uns nicht für seinen Ausweg entscheiden. Für diese enge Pforte, diesen schmalen Weg. Und er verbindet diese Aussage so eng und alternativlos mit sich, dass er sich selbst später als den Weg, die Wahrheit und das Leben bezeichnet. Ich bin der Weg, antwortete Jesus damals in einem Gespräch mit den Jüngern. Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Durch den Bergprediger. Jesus kommt damit klar, wenn du dein Leben bisher verschwendet hast. Er will nur, dass es nicht so weitergeht und schon gar nicht so endet. Darum lädt er dich ein, dass du über ihn wieder die Verbindung zum Vater findest, zu deinem Schöpfer und damit zu dem Leben, für das du geschaffen bist. Jesus hat sein Leben am Kreuz gegeben, damit du Schuld und Sünde, den Grund für all das erbärmliche Verderben in uns und in dieser Welt bei ihm ablegen kannst und in ihm und seinen Worten dein Leben neu finden kannst. Dieses neue Leben hatte Jesus in der Bergpredigt beschrieben. Und am Ende fragt er nun seine Zuhörer, ob sie hineingehen wollen. Oder ob sie mit dieser Welt mitschwimmen wollen, die es nicht schaffen wird, in Frieden zu leben, weil letztlich jeder bei allem Bemühen um ein gutes Leben doch allein um sein eigenes Leben kämpft. Diese ganze Bergpredigt ist der Zuspruch Jesu an diese damalige Menschenmenge und an uns heute, dass er will, dass auf unserem Lebensweg das Gute und Duftende und Wohltuende, was in uns schlummert, zur Entfaltung kommt. Dafür nimmt er uns die Angst vor dem Tod. Dafür nimmt er uns die Sorge um die Bedeutungslosigkeit. Dafür nimmt er uns unsere Schuld und Sünde. Aber eines nimmt er uns nicht. Er nimmt uns nicht die Entscheidung ab für oder gegen dieses Leben. Nun kann man sagen, naja, Sache ist ja wohl klar. Was du da beschrieben hast, das nehme ich. Ich nehme, was ich kriegen kann. Logisch mache ich damit. Naja. Nun beschreibt Jesus diese beiden Pforten und Wege, aber ziemlich unterschiedlich. Die mit dem Verderben, auf dem die meisten unterwegs sind, beschreibt er als weit und breit. Das meint geräumig und gemütlich und ohne Hindernisse, da läuft es wie von selbst. Doch den Weg zu diesem Bergpredigtleben und die Pforte dafür bezeichnet er als eng und schmal. Das bedeutet wörtlich von beiden Seiten beengt. Hast du das schon mal gehabt, so eine Situation, wo du von beiden Seiten eingeengt warst? Bedrängend und bedrückend meint dieses Wort. Es kann sogar Verfolgung und Trübsal heißen. Moment mal, Jesus, also erst machst du uns den Mund wässrig und dann schickst du uns in die Enge? Nun ja. Die Welt ist leider, wie Jesus sie in den ersten Sätzen der Bergpredigt beschrieben hat. Da werden Menschen um ihrer Gerechtigkeit willen verfolgt. Sie werden beschimpft. Sie werden verleumdet. Es kann eng werden, wenn du dich weigerst zu lügen. Du kannst Verlust machen, wenn du wohlwollend bist. Du wirst vielleicht belächelt, wenn du den falschen Menschen in den Augen anderer in Schutz nimmst. Den Kollegen, über den alle lästern und lächeln und du sagst, Moment mal, ich finde den eigentlich ganz nett. Und vielleicht wirst du ausgenutzt, wenn du deine Feinde liebst, weil du zu großzügig zu denen bist, die dir was genommen haben. In anderen Ländern wirst du eingesperrt für deinen Glauben, beraubt oder sogar getötet. Das ist der enge Weg. Bergpredigtleben ist kein Spaziergang. Und trotzdem lohnt sich die Reise. Die Entscheidung für das Leben, wie Jesus es uns anbietet, muss ich bewusst treffen. Und diese Lebensart muss ich täglich wieder wollen und suchen. Das ist ganz logisch, denn wir bewegen uns täglich in einer Welt, die grundsätzlich nicht bergpredigtmäßig funktioniert. Der schmale Weg bedeutet, dass das Leben mit Jesus täglichen Aufwand und ständige Aufmerksamkeit erfordert, um gelebt zu werden. Das ist nicht gemütlich und das passiert nicht nebenbei. Das braucht deinen Fokus. Das braucht deinen Einsatz. Und das wird auch Leid bedeuten in vielerlei Form. Diese Enge und dieses Leid kommt. Es bliebe uns erspart, wenn wir nach unserem Entschluss für Jesus und dieses Leben, dieses Bergpredigtleben, schwupps, in seine neue himmlische Welt befördert werden würden und diese Welt verlassen hätten. Wir werden auch in diese Welt hinein befördert, in diese neue Welt. Nur leben wir gleichzeitig noch in dieser alten Welt. Das bedeutet, dass wir auf diesem Weg, auf dem sich unser Leben entfaltet, gleichzeitig von dieser alten Welt bedrückt werden. Wir haben hier kein Zuhause mehr, schreibt der Hebräerbriefschreiber später. Wir warten auf eine kommende Stadt. Wir haben hier kein Zuhause mehr. Paulus schreibt im Kolosserbrief, unser Zuhause ist im Himmel. Wir haben diese Welt hinter uns gelassen, weil wir etwas erkannt haben, wie Leben eigentlich gedacht war. Und dieses Leben kommt vom Himmel her. Und diese Erde ist leider so durchdrungen von all diesen Verderben, dass es allein aus der Kraft des Lebens dieser Erde nicht hervorgebracht werden kann. Und wir uns sogar ein Stück weit davon unterscheiden und absetzen müssen. Ohne aus dieser Welt herauszufliehen und uns als was Besseres zu sehen, aber uns doch nicht mehr so verbinden mit ihr und ihren Idealen und dieser Lebensform, sondern das neue Leben, was Jesus uns geschenkt hat, komplett leben wollen. Diese alte Welt wird uns bedrücken. Auch Jesus hat an ihr gelitten, als er hier gelebt hat. Sein Leben zeigt das Leben auf dem schmalen Weg. Lies es, schau es dir an. Er hatte einen klaren Fokus, eine klare Vorstellung von dem Leben, wie es hier gedacht ist. Und es hat eine Menge Ärger gebracht. Und doch hat es sich gelohnt. Und doch haben die Menschen Hoffnung an ihm geschöpft und klebten an seinen Lippen und haben gesagt, der kann sprechen mit Worten, die in mir ein neues Leben entfachen. Am Ende der Bergpredigt werden wir davon hören. Und genau dieses Leiden, was Jesus gelitten hat und was auch uns nicht erspart bleiben wird, wenn wir dieses Bergpredigtleben leben wollen, dieses Leiden zeigt anderen Menschen, dass mit dieser Welt was nicht stimmt. Und es hilft, dass sie selbst auch diese enge Pforte für ihr neues Leben finden. Ein Leben, das zu wirklichem Frieden führt, das sich entfaltet, das nach Jesus duftet, das anderen Menschen wohltut und mir selbst gut tut. Ein Leben, was Tag für Tag erfüllt und nicht verschwendet wird. Ein Leben, was Moment für Moment dem Auferstehungstag näher kommt, an dem alle Tränen getrocknet werden und an dem das Neue, das Alte ganz ablösen wird. Jesus lädt dich ein, dich ganz auf ihn als Weg und Wahrheit und Leben zu konzentrieren in deinem Alltag. Geh hinein. Lebe nach seiner Art in seiner neuen Welt mitten in dieser alten. Und wenn es eng wird, dann spüre seine helfende Hand auf deiner Schulter und seine weise, liebevolle Stimme, die sagt: Geh weiter, ich gebe dir Kraft, die Reise lohnt sich. Amen.